Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ich habe mal aufgeschnappt einen ganz interessanten Vergleich, finde ich jetzt, vielleicht hinkt er ein bisschen, aber so zwischen künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz, dass die künstliche Intelligenz schneller ist beim Zusammenhänge erstellen, sage ich mal, Statistiken auszuwerten, allerdings eigentlich gar nicht ansatzweise versteht, weil sie nicht verstehen kann, was sie da eigentlich macht. Und man muss einer künstlichen Intelligenz tausende, hunderttausende Bilder von einer Katze zeigen. Ein kleines Kind sieht einmal eine Katze und weiß, das ist eine Katze, das andere ist ein Hund. Also das sind ein paar andere Bearbeitungsmethoden, die wir da haben, oder? Also das eine ist ein statistisches Modell und das andere, weiß ich nicht, wissen wir, glaube ich, selber nicht, was menschliche Intelligenz eigentlich ausmacht.
Ja, eins von diesen Beispielen ist auch immer, wenn man von Self-Driving Cars redet, also selbstfahrende Autos, ist immer die Frage, ja, und wann gibt es denn voll Autos, die sozusagen 100% autonom fahren und wo absolut nichts mehr passiert. Hier haben wir das Problem, dass selbstfahrende Autos hauptsächlich über Bildmaterial, also über Bildsensoren laufen. Wohingegen, wenn wir Auto fahren, haben wir ganz andere Sensorik. Wir wissen, wir verstehen die Physik, wir wissen, wenn wir eine Wiese sehen, da geht es bergab, in diese Kurve soll ich auf keinen Fall zu schnell fahren. Wir wissen, wenn es im Winter sozusagen auf der Straße ein bisschen spielt, das könnte Eis sein, oder wir wissen, wenn wir sehen, wir verstehen das Konzept Wind, etc. Das sind lauter Konzepte, die, wenn man nur über Videomaterial trainiert, einfach mal nicht lernen kann. Und das ist einfach extrem schwierig und wie gesagt, genau unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Lernmethoden und das ist diese Ergänzung, von der man redet. Und du hast es richtig gesagt, also unser Hirn funktioniert auch anders. Also jeder kennt das, der Mensch vergisst einfach so viel und ich kann von mir selbst reden, also wie viele Sachen man vergisst, das ist phänomenal. Der Mensch vergisst sicher mehr, wie er gelernt hat im Leben. Und das passiert natürlich einem Computer nicht. Andererseits wird der Computer einfach manche Sachen, manche Zusammenhänge einfach nicht so schnell verarbeiten können oder so präzise deuten können und zwischen den Zeilen lesen. Mhm. Und dessen muss man sich bewusst sein, weil es eine neue Technologie ist.
Wie du das Autofahrthema angesprochen hast, ist mir eingefallen, der Rallyefahrer hat mal gesagt, nee, das ist das Hinterngefühl, also das Gefühl im Bobsch beim Fahren, ne, dass er spürt quasi, jetzt rutscht es und rumpelt es und so weiter. Da tut sich der Kino nicht schwer, weil die Sensoren hat sie einfach nicht geschwächt, dass er sie auswerten kann.
Mhm. Ja, es ist auch extrem interessant. Wir haben zum Beispiel schon 2016 diese KI, die Menschen in so ganz komplizierten Spielen wie Go schlagen. Ich werde sehr beeindruckt, wenn wir die erste KI haben, die einen Menschen Tischtennis schlägt zum Beispiel. Weil das braucht sehr viel motorische Fähigkeit, sehr viel Auge, Hand, künstliche Handkoordination etc. etc. Also natürlich für einen Tiroler, denn die erste KI, die sozusagen einen Slalomlauf gewinnt. Also das klingt jetzt vielleicht, wenn man es vergleicht mit Go auf einer ähnlichen Ebene, aber es ist viel, viel, viel komplizierter, einfach weil es viel mehr Komponenten sozusagen braucht dazu.
Ja, und vor allem auch die Interaktion mit der Umgebung braucht. Ja. Ich bin jetzt kein großer Go-Spieler, aber es ist ja komplexer wie Schach. Im Endeffekt ist das Spielfeld sehr überschaubar. Ja. Und das ist eigentlich eine Rechnerei oder wie auch immer, Wahrscheinlichkeitsrechnung, ich werde es wahrscheinlich nie können. Jedenfalls ist es etwas, was eher mathematisch zu lösen ist als allumfassend haptisch. Hochinteressant. Gut, also du hast jetzt mal Angst um uns, dass die Großrechner uns übernehmen. Ich behaupte ja, es ist so, wie es halt schon immer war, dass sich unsere Umgebung, unsere Anforderungen, unsere Arbeit verändern werden. Und so wie es halt eher weniger Weber gibt seit der Einführung der Webstühle und weniger Schriftgelehrte gibt, seitdem wir alle schreiben können und drucken können, wird es halt auch Aufgaben geben, die man nicht mehr zu Fuß rechnen. Es gab ja mal Computer, die Menschen waren, nicht? Also, da kommt ja der Begriff, Säle voller vorwiegend Frauen, die irgendwelche Kalkulationen angestellt haben. Die sind nicht als Mensch, aber halt in ihrer Rolle ersetzt worden und die haben dann halt was anderes gemacht. Und diese Dynamik oder diese Flexibilität dürfen wir uns, behaupte ich, vor Augen führen und vor allem uns darauf einstellen, dass für viele von uns sich die Arbeit verändern wird. Meine Tätigkeit wird vielleicht ganz wegfallen und manchmal werden einfach Tätigkeiten wegfallen, die eben schon waren oder lästig. Das ist der beste Fall. Ne?
Genau.
Kann man vorstellen, meteorologische Modelle zu rechnen ohne eine guten Rechenleistung ist auch eher mühsam.
Genau.
Ja. Sehr gut. Hast du schon Vergleichswert, oder du hast gesagt, so Simulationen, die haben vorher Monate, glaube ich, hast du sogar gesagt, gedauert. Gibt es schon Vergleichswerte zu den neuen Modellen, um wie viel schneller das jetzt geht?
Also nein, da muss man schon sagen, also dass wir wirklich diese großen Simulationen angehen können, da dauert es schon noch ein bisschen. Also das ist natürlich auch wie den Sprachmodellen, also da kann man natürlich nicht, also man braucht Daten, erstens braucht man mehr Probleme, dann braucht man Leute, die das wirklich verstehen, auch von der numerischen Seite. Und dann baut man das sukzessive. Ich glaube, wir sind da schon sehr weit gekommen und wir haben jetzt schon relativ große Modelle gebaut, aber dafür, dass wir wirklich große strömungsmechanische Probleme angehen können, das dauert schon noch 1 bis 2 Jahre, würde ich sagen, bis wir hier sagen können, jetzt ist wirklich jetzt können wir sozusagen zumindest damit spekulieren, einen Paradigmen-Shift einzuleiten. So schnell geht das nicht. Aber natürlich, es deutet alles darauf hin, dass das bald sehr gut funktionieren. Also die Zeichen stehen sehr gut.
Okay. Und können diese Modelle, die jetzt da gekommen sind, auch diese, nennen wir es halt KI, die es schon lange gibt, zum Beispiel in Produktionsstraßen erkennen, ob der Stöpsel richtig drauf ist, oder der Kronkorken richtig sitzt, etc., diese Bilderkennungsverfahren, zu erkennen, ob Materialfehler drin sind, etc., können die auch schon diese eingeführten Modelle verbessern? Gibt es schon Berichte?
Die Frage nicht ganz verstanden.
Also wir kennen ja aus der Industrie schon seit längerem eben so Bilderfassungssysteme, die erkennen, ob jetzt alle Bauteile richtig montiert sind, ob die Kronkorken richtig sitzen und so weiter. Die gibt es ja alle schon. Haben diese neuen Modelle, die jetzt auf uns zukommen, haben die ja auch Einfluss auf diese schon bewährten Systeme? Also werden die jetzt schneller, effizienter, oder kann man sagen, es gibt Teile in dieser, machen wir eine große Klammer KI drüber, die einfach quasi ausentwickelt sind. Die greift man nicht mehr an, das passt, der erkennt deine Kronkorken und gut ist.
Ich glaube, das sind diese zwei verschiedenen Ansätze. Also was jetzt all in den letzten Jahren ganz, ganz stark gekommen ist, sind die sogenannten Foundation Models, also die wie Sprachmodelle, die sozusagen so viel gesehen haben an Daten, dass sie ein Verständnis entwickelt haben, dass man auf die verschiedensten Probleme dann anwenden kann und theoretisch durch dieses umfassende Verständnis einfach wirklich herkömmliche KI-Methoden verbessern kann. Dann gibt es natürlich diese problemspezifische KI, wo natürlich die Frage ist, brauche ich so große Modelle, wenn das, was ich habe, eigentlich schon gut funktioniert. Ich würde sagen, das muss man von Fall zu Fall sehen. Ich glaube eher aber, dass diese ganz großen Modelle wirklich uns helfen werden, die komplexen Probleme anzugehen, ich sage bewusst nicht zu lösen, die bis jetzt noch einfach nicht möglich waren mit herkömmlichen KI-Ansätzen.
Okay. Ein auch aus Informationssicherheit oder IT-Security-Thema, mit dem man sich sehr beschäftigen darf, da man ja als Systemhausanbieter und auch als Lösungsanbieter damit konfrontiert ist, ist ja das Thema Deepfake. Ne?
Ja.
Ist uncool, wenn das Werkzeug in den falschen Händen ist, und das ist ganz klar. Hast du eine Idee, einen Gedanken, vielleicht hast du darüber, ihr habt da keine Gedanken, aber hast du eine Idee, einen Gedanken, wie wir damit umgehen können, wie wir als Gesellschaft, als Anwender, als Menschen, die uns in diesem Raum bewegen, in diesem digitalen Raum bewegen, damit besser umgehen können?
Ja, es ist schwierig. Also was ich erzählen kann, wie ich so 18 Jahre war, glaube ich, habe ich zum ersten Mal einen Facebook-Account gehabt. Und wenn ich mir zurückschaue oder zurückdenke, wie ich da mit Social Media umgegangen bin, das war einfach furchtbar. Also jetzt, jetzt mehr als 15 Jahre zurück, einfach generell dieses Nichtverständnis, das, was man teilt, etc., etc. Einfach keine Ahnung, keine Awareness, was hier passiert. Und ich glaube, so ein bisschen, so geht es uns schon auch mit der KI, also dass wir schon noch ein bisschen wenig Gefühl haben, was diese Technik anrichten kann und wie wir dieser Technik entgegentreten können. Ich glaube, es ist unmöglich, alle negativen Konsequenzen abzuschalten. Wir können sie nur durch Aufklärung, durch Awareness schaffen, also die Bevölkerung einstellen auf diese neuen Technologien, auch auf diese Nebeneffekte sozusagen vorbereiten. Genauso wie es mit Internetbetrüger gegeben hat, wie es mit über den Telefon und was auch immer, wird es hier auch Probleme geben oder gibt es auch Probleme. Und vor allem jetzt, wir brauchen nicht reden, 2024 Superwahljahr, das wird das erste Wahljahr sein, das erste amerikanischen Präsidentenwahlen, wo wir extrem viel Einfluss von KI sehen werden. Das ist eine dieser Effekte und das braucht man auch nicht schönreden und auch keine irgendwie weise Erklärung jetzt aus dem Ärmel zaubern. Ich glaube, das ist was, wo wir uns halt einfach sukzessive versuchen müssen, damit zurechtzukommen. Und ja, es ist für mich auch natürlich teilweise ein bisschen angsteinflößend oder besorgniserregend, wenn man an die Gesellschaft denkt und wenn man sieht, was hier momentan passiert, also geopolitisch, weltpolitisch, wenn dann noch der Unsicherheitsfaktor KI ins Spiel kommt, ja, aber im Endeffekt sind es ja immer die menschlichen Probleme, die durch die KI dann schlussendlich verstärkt werden. Also irgendwie muss man da doch am Menschen arbeiten, letztendlich.
Schon wieder sind wir bei Menschen, gibt's das?
Ja.
Also es zieht sich ja durch die Podcast-Serie, egal über was wir reden, immer wieder kommen wir auf die Menschen zurück und die Verantwortung, die sie übernehmen dürfen. Und KI ist ein extrem mächtiges Werkzeug. Und auch wenn man mit einem Messer jemanden abmurksen kann, haben wir trotzdem die Messer noch nicht verboten. sondern wir haben es gelernt, damit umzugehen. Nicht? Also nach Möglichkeit das nicht zu tun. Spannend wird und bis jetzt war es ja immer so, egal was kommen ist, es hat immer Gegenstrategien dann gegeben. Und natürlich hat es da immer Leute gegeben, die diese Technologie missbrauchen.
Ja.
Gerade interessant gehört, damals, wie der Buchdruck aufgekommen ist, das ist schon ein bisschen her, gab es ja auch das Thema, dass dann die Leute mit dieser Möglichkeit, etwas verschriftlich zu verbreiten, auch nicht so gut umgehen haben können, weil sie dann so quasi, was geschrieben steht, muss ja wahr sein. Und weil das ja damals halt doch ein Hoheitsrecht war quasi. Und auf einmal kann quasi jeder drucken. Und da sehr viele falsche Informationen verbreitet worden sind und die Leute das halt sehr unreflektiert wahrgenommen haben, so, weil es schwarz auf weiß ist, das muss wahr sein. Und ich dachte, schau, dann kann man sagen, unsere Herausforderung ist komplexer, KI kann mehr. Das stimmt, allerdings haben wir uns als Gesellschaft und als Menschen auch weiterentwickelt. Und die Menschen von vor vielen hundert Jahren waren wahrscheinlich auch noch ein bisschen einfacher gestrickt, was diese Sensibilität angeht, falsche Informationen gegenüber und Obigkeit, Hörigkeit.
Ja, ist natürlich schon auch ein Lernprozess, also dass man Videos sieht und natürlich wow, und bis man dann im Moment einen Schritt zurück, ist das wirklich, was ich sehe hier und so weiter, ja.
Ja. Kann das sein, ne? Den Kontext setzen, passt das jetzt zum Kontext?
Ja.
Wenn natürlich dann die Sensationsgier befriedigt wird und wow, jetzt hat er das gesagt, und der Wahnsinn, nicht? Dann ist man natürlich schneller mal
Gefahr, darauf reinzufallen. Die amerikanischen Präsidentschaftswahl noch spannender, weil hier hat er das wirklich gesagt, naja.
Gut, das ist eine spezielle Konstellation, da ist ja vieles schon ohne KI möglich, aber
ja.
Da wird man noch schwieriger zu unterscheiden. Ja gut, was haben wir noch zu sagen? Johannes, was gibt's denn, was du uns noch erzählen willst?
Ja, ich, wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass wir das europäische Thema angesprochen haben. Das liegt mir im Herzen. Ich bin auch sehr froh, dass wir über die Ängste der KI gesprochen haben. Und ich hoffe, ich habe hier ein bisschen vermitteln können, dass man das nicht nur negativ sehen soll. Aber ich möchte auch nicht versprechen, dass wir alles lösen. Was ich glaube, ist, dass wir in den nächsten Jahren sehr viele Durchbrüche in anderen Gebieten wie nur Sprache sehen werden. Also es wird einfach vor allem momentan passiert es in den Naturwissenschaften schon und im Engineering und unser gesamtes System wird schrittweise sozusagen umgekrempelt. Aber das haben wir schon gesprochen. Das ist eigentlich irgendwie das Aufregende, dass wir jetzt in einer neuen industriellen Revolution leben. Und ich kann nur jeden auffordern, sozusagen sich dem zu stellen, dem positiv zu stellen und sich sozusagen offen sein für das, was passieren wird in den nächsten Jahren.
Ja, cool. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Das heißt, danke Johannes vielmals für deine Zeit. Man findet dich, indem man Johannes Beinstedt eingibt und wenn man noch JKO hinten hängt, dann findet man ganz sicher dich. Assistenzprofessor Dr. Johannes Beinstedter, Institute for Machine Learning an der Johannes Kepler Universität in Linz. Es hat mich extrem gefreut, mit dir zu plaudern. Es hat mich sehr gefreut und es ist mir echt eine große Ehre, dass du die Zeit genommen hast. Und ich bin so stolz drauf, was ihr da macht. Ich meine, ich habe nichts damit zu tun, gell? Trotzdem, dass es da nicht weit von hier, von Innsbruck entfernt, so eine tolle Initiative gibt, die ganz Europa extrem stark wird auf dem Bereich. Danke dafür.
Danke für die Einladung, hat mich auch sehr gefreut.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.